Ist das nicht wunderbar, wenn Gott so redet, wenn er so konkret in unser Leben hineinspricht, uns ermutigt, uns auffordert, ihm zu vertrauen? Nehmt diese prophetischen Worte, nehmt die wirklich ernst. Das ist ein Reden Gottes zu dir und zu mir in eine bestimmte Situation hinein, und nehmt diese Worte ernst. Nimm das für dich und sag: Ja, danke, Herr, ich gehe damit und ich danke dir, dass du da bist, und ich mache mir keine Sorgen. Und der Herr ermutigt uns. Ich bin so froh, dass die Bibel kein verstaubtes Märchenbuch ist, sondern dass die Bibel das Wort Gottes ist, dass sie wahr ist, dass sie erlebbar ist, dass die Dinge, die wir darin lesen, die wir darin finden, dass wir das auch heute noch erleben und erfahren können. Das ist so schön. Wir beschäftigen uns ja momentan immer noch, schon seit geraumer Weile, mit dem Philipperbrief. Und das ist eben keine alte, abgenutzte Story oder irgendein Brief, den irgendein oller Apostel vor 2000 Jahren an irgendeine längst ausgestorbene Gemeinde geschrieben hat und so. Klar, das ist irgendwie in der Vergangenheit, aber das, was er da schreibt, das ist immer noch aktuell, das hat immer noch eine Relevanz für uns, das redet immer noch zu uns, und das ist hochaktuell, aktueller denn je. Und ich möchte dich ermutigen, dass du heute wieder mit mir so ein Stück weit eintauchst in diese Botschaft, die Paulus an die Philipper geschrieben hat, und dich ermutigen lässt. Denn es ist ermutigend, das Wort Gottes ist ermutigend, weil Gott ermutigend ist und weil Gott lebt und weil er nicht irgendwie ein Opa irgendwo weit, weit entfernt im Himmel ist, den man nicht erreichen kann, sondern er ist da, er redet auch heute Morgen. Amen. Genau, könnt mal Amen dazu sagen. Paulus schreibt ja an die Gemeinde in Philippi, und wir hatten das letzte Mal uns schon angeguckt. Du kannst übrigens diese Predigten in unserem Podcast nachhören oder auf unserem YouTube-Kanal kannst du das alles zusammen nochmal anhören. Paulus schreibt also an die Gemeinde in Philippi und kommt an eine Stelle, wo er die junge Gemeinde warnt vor einer ganz konkreten Gefahr. Die Gemeinde wurde ja bedroht durch Irrlehrer, die behaupteten, dass die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, dass die durch bestimmte Werke bewirkt werden kann oder dass man zumindest noch irgendwie was dazu tun muss, dazu machen muss, damit das irgendwie wirksam ist und damit Gott nicht sauer ist auf einen und so weiter. Also zum Beispiel in dem Falle durch die Beschneidung oder das Halten der Gesetze, der Gebote. Das war ja ein jüdischer Kontext, ein jüdisch-christlicher Kontext hier. Und Paulus wendet sich so vehement gegen diese Lehre, gegen diesen Gedanken und stellt an seinem eigenen Beispiel dar, dass fleischliche Werke, also irgendwelche scheinbaren Vorzüge aufgrund unserer Herkunft, aufgrund unserer Bildung, aufgrund unseres Engagements und so weiter, in Bezug auf unseren Stand als Kinder Gottes nichts bewirken, dass sie letztendlich nichts dazu tun können, nichts bewirken können. Und ja, das heißt auch, oder besser gesagt, das heißt nicht, dass wir dann passiv sein sollen, dass wir uns irgendwie hinsetzen sollen und sagen, ja, irgendwie kann sowieso nichts dran tun, also lass ich mal den lieben Gott einen guten Mann sein und wart mal ab oder so. Nein, es bedeutet nicht, dass wir passiv sein sollen oder dass unser Verhalten oder unsere Taten bedeutungslos sind, ganz und gar nicht. Aber es bedeutet, dass wir uns bei Gott nichts erarbeiten oder verdienen können, ja, indem wir besonders fromm sind, besonders religiös sind oder so. Das beeindruckt Gott überhaupt nicht. Wir brauchen Gott nicht gnädig zu stimmen durch unser Wohlverhalten wie einen heidnischen Götzen, wo man nie so genau weiß, ach du liebes Lottchen, habe ich jetzt die Gebetsmühlen genug gedreht oder habe ich jetzt genügend Opfer gegeben, und wenn nicht, dann ertrifft mich der Blitz aus dem Himmel oder so. Ja? So ist Gott nicht. Wir wandeln, du und ich, wir wandeln, wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, wenn wir zu ihm gehören, dann wandeln wir als Söhne und Töchter Gottes im Geist und nicht im Fleisch. Die geistliche Dimension ist die Dimension, in der wir leben. Das ist das neue Leben, das mit deiner Bekehrung, mit deiner Lebensübergabe an Jesus begonnen hat. Und im nächsten Abschnitt geht Paulus auf diesen Zusammenhang noch ein bisschen weiter ein. Und da will ich euch heute noch ein paar Verse vorlesen. Wenn du deine Bibel dabei hast oder dein Telefon, dann schalt ein, mach auf und schlag auf. Dann wollen wir das zusammen lesen. Philipper 3, heute schauen wir uns die Verse 7 bis 16 an. Und ich fange an mit Vers 7. Das ist das, was wir letzten Sonntag schon gesehen haben. Da sagt Paulus: Aber was auch immer mir Gewinn war, ja, ihr könnt es hier mitlesen, was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich achte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe, der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Wow, was für markige Worte, ja. Also Paulus, wir haben das schon gehört, Paulus drückt hier nochmal so ganz klar aus und er macht diese Rechnung auf, ja, wie ein Kaufmann. Und er sagt, alles, was mir früher so wichtig war, alles, worauf ich so viel gegeben habe, alles, wofür ich so viel gearbeitet habe, wo ich mir was drauf eingebildet habe, alles, von dem ich dachte, dass es vor Gott irgendwie wertvoll ist oder Gott irgendwie bewegen kann, etwas zu tun oder von mir aus auch nicht zu tun. Aber vor allem alles, womit ich versucht habe, Gottes Gerechtigkeit zu bewirken, dass ich gerecht sein kann vor Gott. All das ist jetzt, nachdem ich Jesus kennengelernt habe, nachdem ich Jesus gesehen habe, ist für mich wie nichts, wie ein Verlust. Ich buche das von der Habenseite auf die Sollseite, vom Gewinn auf die Verlustseite. So groß ist dieser Unterschied zwischen dem, was Paulus selber getan und gemacht hat und der Herrlichkeit, der Größe, der Erkenntnis Jesu Christi gegenüber. Und mehr noch, er bezeichnet das hier als Dreck. Ich habe alles eingebüßt und ich achte es, ich halte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und dieses Wort Dreck im Griechischen hier, das ist eine sehr freundliche Übersetzung, Dreck. Das ist eine sehr freundliche Übersetzung. Eigentlich bedeutet das Mist, bedeutet das Kot, bedeutet das Sch. Ne? Also ich sage das Wort jetzt nicht, ihr wisst, was. Also das ist ein ganz drastisches Wort. Das ist als ich als junger Mann nach Berlin gezogen bin, das war zu einer Zeit, wo man noch nicht die Hinterlassenschaften seines Hundes mit so einem kleinen Beutelchen aufsammeln musste. Und in den Berliner Straßen, ich habe in Kreuzberg gewohnt, SO36, ne, da sah es so richtig schön bepflastert aus auf der Straße. Ja. Und ich war neu in der Stadt und ich war das nicht so gewohnt, von dem Ort, wo ich daherkam. Und dann ging ich da fröhlich durch die Straßen von Berlin und dann so richtig schön da reingetreten und dachte, hast du wirklich was am Hacken, ja, und dann am nächsten Tag nochmal, ja, und dann und so weiter. So, und das war nicht schön, das kannst du dir vorstellen, das ist nicht schön, du musst dich damit beschäftigen. Paulus sagt, genauso ist das, genauso war meine eigene Gerechtigkeit, das klebte mir am Hacken wie Hundekot und ist letztendlich nichts wert, ist nicht schön, ist auch nicht erstrebenswert, ist nicht gut. So drastisch drückt Paulus das hier aus. Und dann sagt er, mein eigentliches Ziel, mein eigentlicher Gewinn ist etwas ganz anderes. Das, was ich erkannt habe und worum es mir wirklich geht, das ist die unübertreffliche Größe der Erkenntnis Jesu Christi. Jesus, das ist mein Gewinn. Jesus, das ist mein Ziel. Das habe ich gesehen, das habe ich erkannt. Und dagegen ist, wie ich gerade gesagt habe, alles andere unwichtig, wertlos, zweitrangig, nichtig. Und diese unübertreffliche Größe der Erkenntnis Christi, ihr Lieben, das ist keine theoretische Erkenntnis. Wir müssen uns davor hüten, dass wir diese Dinge hören und denken so, ja, das ist irgendwie so, Paulus hat da Jesus erkannt auf irgendeine intellektuelle Art und Weise oder irgendwie, er spricht hier nicht von einer theoretischen Erkenntnis. Paulus spricht hier nicht von einer religiösen Erkenntnis, so in dem Sinne, dass man theoretisches Wissen über irgendetwas sammelt, über Gott, über Jesus, über das Christentum und dann weiß ich Bescheid oder so. Ne? Davon redet Paulus überhaupt gar nicht, sondern dieser Aspekt der Erkenntnis, eine Person zu erkennen, hat in der Bibel immer auch einen ganz starken persönlichen Aspekt. Es geht immer um die persönliche Beziehung, die zwei Menschen miteinander haben. Die Bibel bezeichnet das zum Teil als eine ganz innige Verbindung zwischen Mensch und Gott. Und wenn er sagt, ich habe Christus erkannt, dann geht es ihm nicht um eine intellektuelle Erkenntnis, sondern dann geht es ihm um eine innige, tiefe, persönliche Beziehung zu Jesus. Er hat gesagt, ich habe Jesus kennengelernt wie jemanden, der an meine Seite getreten ist, der mir ganz nahe ist. der mir ganz nahe gekommen ist, über den ich nicht irgendwie rätseln muss, nachdenken muss, sondern eine Person, die mir ganz nahe gekommen ist, die sich mit meinem Leben oder ich mit ihrem Leben verbunden hat. Er spricht davon, Christus zu ergreifen, ihn anzufassen, ihn festzuhalten und ganz mit ihm zu sein. Und Paulus sagt, Christus ist mein Gewinn, er ist mein Ziel. Und wenn man jetzt so Menschen auf der Straße fragen würde, was würdest du denn sagen, was ist das Ziel der Christen oder der Christenheit? Und vielleicht würde das auch, wenn du manchen Christen fragen würdest, würde der vielleicht ähnlich antworten. Und da würde bestimmt so die Antwort kommen, ja, das Ziel ist, in den Himmel zu kommen. Ne? So, lieber Gott, mach mich fromm, damit ich in den Himmel komme. Ne? So, das ist so diese Vorstellung. Ne? Du kennst bestimmt auch einen Münchner im Himmel und so, ne, der auf der Wolke sitzt und Harfe spielt. So. Das ist so die Vorstellung, irgendwie, da wir kommen in irgendeinen ominösen Himmel und so weiter. Das ist unser Ziel. Ne? Und damit ich das erreiche, versuche ich dann noch ein guter Mensch zu sein oder wenigstens kein allzu schlechter. Dann gehe ich auch mal zu Weihnachten, zu Ostern in die Kirche und ich spende auch mal was und zünde eine Kerze an und ich bin ja auch getauft als Baby und so weiter. Und das irgendwie reicht aus. Aber Paulus zeigt uns hier etwas ganz anderes. Er sagt, unser Ziel ist nicht, dass wir fromm sind und in den Himmel kommen, sondern unser Ziel ist Jesus, unser Ziel ist die Person Jesu. Und wenn wir Jesus haben, dann kommen wir auch in den Himmel, dann kommen wir auch an dem Ziel an. Aber das geht durch die Person Jesu Christi, es geht durch Jesus. Und deswegen redet er hier davon, ich will Christus erkennen, ich will ihn ergreifen, ich will ihn festhalten, ich will, dass Jesus Gestalt in mir gewinnt. Mein Ziel ist Christus. Unser Gewinn, unser Ziel ist es, eine persönliche Beziehung zu Jesus zu haben. Und zwar hier, auf dieser Erde, jetzt, hier und heute. Nicht morgen, nicht übermorgen, heute. Und ich will dich einladen, wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, wenn du sagst, ja, irgendwie, ich habe irgendeine theoretische Erkenntnis über Jesus, ich habe schon mal was von dem gehört im Religionsunterricht oder irgendwie war auch schon mal in einem Gottesdienst, dann will ich dich heute ermutigen, auch wenn du heute zuschaust oder zuhörst, dass du heute eine konkrete, eine praktische, persönliche Entscheidung für diesen Jesus triffst. Dass du sagst, Jesus, ich will dich gewinnen. Ich will, dass du in mein Leben kommst. Komm, sei du der Herr meines Lebens. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, triff sie heute. Und ich will dir auch sagen, wenn du dich fragst, ja, und wie komme ich dahin? Es ist diese Entscheidung, aber ein Teil davon ist auch aufzuhören, zu versuchen, sich das selber zu verdienen oder zu erarbeiten und irgendwie gut sein zu wollen vor Gott. Triff diese persönliche Entscheidung und tritt ein in die Beziehung zu ihm und beginne ein neues Leben mit Jesus. Damit fängt alles an. Und dann kommst du aus dem Leben des Fleisches, wie Paulus das bezeichnet, hinein in das Leben im Geist. Es geht eben nicht darum, eine Religion auszuüben. Ich bin jetzt Christ, gestern war ich Moslem oder Buddhist, heute bin ich Christ oder umgekehrt. Sondern es geht um eine reale Beziehung zu einem realen Gott, zu dem einzigen Gott. Weißt du, und immer wenn ich drüber nachdenke, denke ich, Mensch, du stehst da Sonntag für Sonntag irgendwie auf der Kanzel und erzählst den Leuten was. Und ich muss dir sagen, ich bin zutiefst davon überzeugt und wir erleben das ja auch, dass dieser Gott real ist, dass dieser Gott da ist. Dass es nicht um eine Religion geht, um irgendeine Form, die wir ausüben oder so, sondern dass das ein Gott ist, mit dem man reden kann, der Antworten gibt, der Einfluss hat auf unser Leben und der Kraft hat, der Dinge verändern kann und der alles andere ist als irgendeine religiöse Einbildung und eine Spinnerei von religiös verkorksten Leuten oder so. Und wenn das nicht so wäre, muss ich dir sagen, dann würde ich mir ziemlich doof vorkommen, hier sonntags zu stehen und euch das sagen. Dann wäre ich bestimmt der Erste, der hier da vorne zur Tür rausrennt, so schnell in seine Birkenstocklatschen tragen und dann irgendwie was anderes machen. Ne? Also niemand will so einen Gott und Gott ist auch nicht so. Und deswegen lasst uns unsere ganze Kraft und Energie da hineinsetzen, Jesus persönlich zu erkennen und mit ihm und in ihm zu leben. Immer mehr. Das hört nicht irgendwo auf, sondern das betrifft unser ganzes Leben. Der Heilige Geist ist da und der feuert uns an und sagt, yes, genau, komm mit, geh mit, mach weiter und hör nicht auf. Und dann erklärt Paulus, was diese Grundlage für diese Beziehung ist. Vers 9. Er sagt, ich will also in ihm gefunden werden, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus oder durch den Glauben Christi, das ist die bessere Übersetzung, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Paulus sagt dir nochmal, was die Grundlage für dieses Leben im Geist, für dieses neue Leben ist. Deine Grundlage für diese Beziehung zu Jesus ist die Tatsache, dass Gott dich für gerecht erklärt hat. Nicht deine eigenen Werke, nicht deine eigenen Taten, sondern Gott hat dich als gerecht erklärt. Gott hat gesagt, ich habe etwas getan, damit du vor mich kommen kannst und dir keine Gedanken darüber machen musst, ob du richtig bist oder falsch oder wie. Und hier sind wir an einem ganz wesentlichen Punkt, den viele Christen nicht verstehen und weswegen sie nicht in Freiheit, sondern in Unsicherheit und einem religiösen Leistungsdruck leben. Und wir müssen diesen Punkt wirklich verstehen. Es geht bei dem Begriff der Gerechtigkeit oder vor Gott gerecht zu sein, geht es darum, dass wir von der Bibel als Gerechte bezeichnet werden. Und das ist etwas anderes als das, was wir so landläufig unter Gerechtigkeit verstehen. Also wir kennen das ja alle, dieser biblische Begriff der Gerechtigkeit bedeutet etwas anderes als das, was wir üblicherweise heute darunter verstehen. So, jemandem wird Recht zugesprochen, ja, der Gerechtigkeit wurde Genüge getan, ne? Der sitzt jetzt endlich im Knast oder so. Das ist so das, was wir damit verbinden. Oder auch ein Ausgleich, eine Gleichwertigkeit, Gleichheit, so gerecht zu teilen, es muss doch gerecht zugehen, ne? So, der Vater schenkt seinen Kindern einen Luftballon und sagt, aber teilt ihn gerecht. Ne? So, das ist damit nicht gemeint. Sondern der biblische Begriff der Gerechtigkeit sagt etwas über unseren Status als Kinder Gottes. Es geht um die Frage, wie wir vor Gott bestehen können. Und das war ja auch das Bestreben von Paulus, bevor er Christus kennengelernt hat. Der hatte ja die allerbesten Motive. Der hat das ja nicht gemacht, um Gott zu ärgern oder so, sondern um Gott zu gefallen. Der hat alles da reingesetzt, alles gegeben. Wir haben das letzten Sonntag uns angeguckt. Also besser als Paulus ging es gar nicht. Ne? Der hat alles gegeben. Und er wollte Gott gefallen. Und er wollte sicher sein, dass er alles richtig gemacht hat. Und er wollte auch sicherstellen, dass er in den Himmel kommt. Aber er erkannte, nicht meine Gerechtigkeit, die aus der Erfüllung des Gesetzes kommt, gilt oder funktioniert, sondern die Gerechtigkeit, die ich durch Christus von Christus habe. Es ist die Gerechtigkeit, die Christus stellvertretend für uns bewirkt hat. Christus hat durch seinen stellvertretenden Sühnetod am Kreuz den Weg frei gemacht, dass Gott uns vergeben kann, uns annehmen kann und uns in den Stand von Gerechten versetzen kann und versetzt hat. Das ist der große Unterschied. 2. Korinther 5, Vers 21 sagt es, den, der Sünde nicht kannte, das ist Jesus, hat er, Gott, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Es ist die Gnade Gottes, die uns angeboten wird und die wir durch eine persönliche Entscheidung im Glauben ergreifen. Und deshalb und nur deshalb können wir vor Gott bestehen. Gott hat das Problem der Sünde gelöst, diese Rechtsforderung des Gesetzes, dass etwas passieren musste, weil kein Mensch vor ihm gerecht sein konnte. Er hat dieses Problem gelöst, indem er seinen Sohn Jesus gegeben hat. Und er sagt, und deswegen kann ich heute jeden, der zu Jesus kommt, jeden, der das stellvertretende Opfer Jesu annimmt und sagt, ja, Jesus ist mein Herr und ich glaube und ich danke ihm für das, was er getan hat. Deswegen kann er jeden als gerecht erklären und als gerecht bezeichnen. Jetzt wirst du vielleicht sagen, was? Ich soll gerecht sein? Ich soll ein Gerechter sein, gerechtfertigt vor Gott, aber ich tue doch noch Dinge, die dem Herrn nicht gefallen. Das ist ja auch ganz offensichtlich. Ich sündige doch noch. Und hier kommt wieder diese uralte Diskussion ins Spiel. Ja, was bin ich denn nun? Bin ich nun ein begnadigter Sünder? Oder bin ich ein Gerechter vor Gott, der manchmal sündigt? Und die Antwort auf diese Frage macht einen Riesenunterschied. Macht einen Riesenunterschied. Das ist keine Haarspalterei, sondern das ist ganz wesentlich und wichtig für uns, wie wir als Christen leben. Ob wir in Freiheit in einer religiösen Knechtschaft leben oder ob wir in der Freiheit der Kinder Gottes leben. Das ist ein Riesenunterschied. Denn wenn du dich als begnadigten Sünder siehst, dann heißt das eigentlich, ja, du bist zwar begnadigt worden, dir ist zwar vergeben worden, aber von deinem Stand her bist du immer noch ein Sünder. Du bist immer noch ein Sünder. Und du kannst, wenn du dich selber so siehst, ja auch nie wissen, ja, wie sieht Gott mich denn jetzt eigentlich? Ne? So, ja, ich bin zwar begnadigt worden, aber funktioniert das jetzt wirklich so? Ist das wirklich so durchschlagend? Ist er zufrieden mit mir? Muss ich vielleicht doch noch was tun? Habe ich genug getan, um vor Gott gerecht zu werden? Das ist genau das Problem. Und die Bibel vermittelt uns ein anderes Bild. Wir sollen uns so sehen, wir waren Sünder, wir waren getrennt von Gott und wir wurden begnadigt durch Jesus. Unsere Schuld wurde vergeben und jetzt sind wir Gerechte, jetzt sind wir Heilige. Das ist das, was die Bibel sagt. Du brauchst nicht in die Kirche zu gehen und dir Heiligenbilder anzugucken, um Heilige zu sehen. Du kannst dich umdrehen, deinen Nachbarn angucken, dann siehst du einen. Das ist das Bild, was die Bibel, was Jesus von uns hat, Heilige, Abgesonderte. Das heißt abgesondert. Wir sind abgesondert für Gott. Und so sieht Gott dich. Er sieht dich nicht mehr als armes Sünderlein, der da auf Stelzen unterm Teppich herläuft, sondern er sieht dich als gerecht gemachtes Kind Gottes, als gerechten Sohn, gerechte Tochter vor Gott. Das heißt nicht, das wissen wir auch, dass wir deswegen sündlos sind. Das darfst du nicht verwechseln. Das heißt nicht, dass wir deswegen sündlos sind, nie mehr sündigen können oder so. Und wir sollen auch die Sünde nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir sollen gemäß unserem Stand als Kinder Gottes leben und der Sünde keinen Raum geben. Aber wenn wir sündigen, dann sagt uns die Bibel, dann gibt es auch da einen Weg. Dann können wir unsere Sünde bekennen und Gott vergibt uns. Die Vergebung ist da. Die Vergebung ist da und wir können das für uns in Anspruch nehmen. Aber eine Sünde, die du begehst, ändert nichts an deinem grundsätzlichen Stand, in den Gott dich durch Jesus Christus versetzt hat und durch den du durch Glauben angenommen hast. Es geht hier um unseren Stand als Gläubige. Einfaches Beispiel, dein Kind bleibt dein Kind, egal ob es sich wohl verhält oder nicht. Ne? Dein Kind wird immer dein Kind bleiben, egal ob das nicht mehr mit dir reden will, unartig ist, was sich dein Vermögen durchbringt oder sonst irgendetwas, dein Kind bleibt dein Kind. Du kennst auch so Schmonzetten, ne? So irgendwie so der Bergbauernhof und das Kind verkauft die Kuh und der Vater ist ganz sauer und dann sagt er, ich habe keinen Sohn mehr. Ne? Oder der Sohn will den Hof nicht übernehmen, ich habe kein Kind mehr. Ne? So totaler Quatsch. Das Kind bleibt Kind. Es gibt eine Störung in der Beziehung, das ja. Aber Kind bleibt Kind. Und so ist es bei Gott auch. Oder egal, ob du dich mit deiner Ehefrau oder deinem Ehemann streitest, ihr bleibt trotzdem in eurem Ehebund verbunden. Ne? So, ja, wir hatten jetzt leider einen großen Streit, wo wir nächstes Jahr in Urlaub hinfahren. Wir konnten uns nicht einigen. Ja, da muss ich mir wohl einen neuen Ehepartner suchen. So, ne? Oder unsere Ehe ist jetzt leider zu Ende. Also, das passiert leider schon, ja. Muss man sagen. Aber du verstehst das Prinzip, ja. Wegen solcher Dinge, wegen Störungen in der Beziehung, wird ein Bund, wird eine grundsätzliche Entscheidung nicht revidiert oder aufgehoben. Du bleibst Kind, du bleibst Bundespartner, Bündnispartner bei Gott. So ist es bei Gott. Gott möchte nicht, dass wir, was unsere Errettung anbetrifft, unsicher sind. So nach dem Motto, ja, wenn ich alles richtig mache und nicht sündige, dann nimmt Gott mich an und dann komme ich in den Himmel. Und wenn nicht, dann ist alles aus. Ne, so, dann leider vergeigt oder so. Und da muss ich beichten gehen oder so wie früher einen Ablassbrief kaufen oder so. Und dann vergibt Gott mir und dann komme ich in den Himmel, dann ist alles wieder gut. Und dann muss ich wieder ein und so. Ne? Also irgendwie, das ist so eine endlose Abfolge, ne, von Sündigen und Beichten, Sündigen und Beichten. Ich komme in den Himmel, ich komme nicht in den Himmel. Gott ist zufrieden mit mir, Gott ist sauer auf mich. Ich bin errettet, ich bin nicht errettet, ich weiß es nicht. Ich bin drin, ich bin draußen und so. Gott möchte nicht, dass wir so leben als seine Kinder. Gott möchte nicht, dass wir so leben. Das ist schrecklich. Und Gott sagt dir heute, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann hat er dir vergeben und du bist dadurch in den Stand eines gerechten Kindes Gottes versetzt worden. Das bleibt so. Und das ist die Basis, von der aus wir unser Christenleben leben sollen, wie Paulus es dann in den nächsten Versen beschreibt. Vers 10 und 11. Da sagt er, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leben teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Und dann werde auch ich, und das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Ich habe das mal nach der neuen Genfer Übersetzung gelesen, da ist es etwas plastischer. Er fasst noch einmal zusammen, um was es geht. Und er sagt, ich habe meine Gerechtigkeit aus Christus. Ich bin ein Kind Gottes. Ich stehe vor Gott als Gerechter. Gott hat mich als gerecht erklärt. Und ich muss mir nicht mehr die Gedanken machen, schaffe ich es zu Gott oder nicht? Bin ich bei Gott oder bin ich nicht? Ich bin bei Gott. Und weil das so ist, möchte ich ihn immer besser kennenlernen. Das ist die Grundlage dafür, Jesus noch mehr zu begehren, noch mehr auf Jesus zuzulaufen, Jesus noch mehr zu bitten, komm und füll du jeden Winkel in meinem Leben aus. Und er sagt, ich möchte seine Auferstehungskraft auch jetzt und hier in meinem Leben erfahren. Dann, wenn ich gestorben bin und von den Toten wieder auferweckt werde, will ich es erfahren. Aber ich will es auch schon jetzt hier auf dieser Erde erleben. Ich will ihm ähnlicher werden und sei es durch Leid hindurch. Und dann am jüngsten Tag ist meine Hoffnung, von den Toten aufzuerstehen. Und die Basis davon ist meine Beziehung zu Jesus. Die Basis ist, weil Gott mich angenommen hat, weil er sagt, es ist gut mit dir, du bist gut in meinen Augen. Und das sind keine theoretischen Aussagen oder fromme Wünsche, ja, schön wär's oder so. Das ist das Programm Gottes für unser Christenleben. So sollen wir leben und wir sollen seine Auferstehungskraft erfahren, das ist die Kraft Gottes, die uns geistlich am Leben erhält, die uns verändert, die uns in unserem Wandel als Christen stärkt und die uns motiviert, auch mit Jesus weiterzugehen. Diese Auferstehungskraft, die wirkt überall in unserem Leben. Sie wirkt da, wo du vielleicht mit deinem Charakter kämpfst, wo du sagst, ja, ich möchte Jesus ähnlich werden, aber irgendwie krieg's nicht gebacken. Die Auferstehungskraft Gottes ist es, die das in deinem Leben bewirkt. Da, wo du dir Veränderung wünschst, da, wo du auch durch schwere Dinge und Herausforderungen gehst, wo du dich schwach fühlst, da hält dich diese Auferstehungskraft Christi aufrecht. Da hält Jesus selber dich aufrecht. Da, wo du vielleicht um des Evangeliums willen auch leidest oder Nachteile erleidest, dort kommt Gott mit seiner überragenden Kraft auf uns und dafür brauchen wir das auch. Und das funktioniert nur, wenn du dir sicher bist und weißt, ich bin bei Gott angenommen. Ich muss nicht rätseln, ob Gott mich liebt oder nicht, oder ob ich gerecht bin oder nicht. Die Grundlage dafür ist die Gerechtigkeit, die dir in Christus gegeben worden ist. Und lass uns dafür beten und füreinander im Gebet und in der Fürbitte einstehen, dass wir da wirklich dranbleiben und sagen, ja Herr, verändere mich. Und dann schreibt Paulus, Vers 12, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben, eines aber tue ich vergesse, was da hinten und strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Und das sagt der große Apostel Paulus. Das sagt der große Apostel Paulus, der aus einer Haltung der extremen Selbstgerechtigkeit herausgekommen ist, der Christus erkannt hat, wie wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie wenige andere, und der verstanden hat, dass die Werke des Fleisches absolut nutzlos sind, wenn es um unseren Stand vor Gott geht. Er hat erkannt, ich bin noch nicht ganz da. Ich habe es noch nicht ganz ergriffen. Ich bin auf dem Weg, ich bin unterwegs, aber ich strecke mich aus nach mehr, dass ich es wirklich zutiefst ergreife und verstehe. Ihm ist klar, kein Christ, auch er selbst nicht, ist vollkommen. Das bedeutet es nicht, gerecht zu sein vor Gott, bedeutet nicht, dass wir vollkommen sind. Ihm ist klar, kein Christ, auch er selbst nicht, ist sündlos und perfekt. Und ihm ist auch klar, dass noch niemand diese Art der Gerechtigkeit vollständig ergriffen hat und in der ganzen Fülle dessen lebt. Das weiß er, aber er ermutigt uns und er sagt uns, lass dich immer wieder von Christus ergreifen. Lass dich immer wieder von Christus packen. Der Heilige Geist möchte uns solche Momente, solche Augenblicke schenken. Vergiss die alten Kamellen deines Lebens. Ja, er sagt, ich schaue nicht zurück, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Vergiss die alten Kamellen deines Lebens, lass sie zurück, bearbeite sie meinetwegen, aber dann lass sie zurück. Und lass dich nicht zurückhalten, auch nicht von deinen Erfolgen oder Misserfolgen, sondern schau auf das Ziel, auf Christus. Und jage auf das Ziel hinzu. Er benutzt hier dieses Bild eines Athleten, eines Wettkämpfers. Und er sagt so, rennt auf das Ziel zu und kommt an dem Ziel an. Und vielleicht kennst du auch solche Bilder. Ich finde das immer so stark, so bei Radrennen oder so. Ja, wenn du dann so das Zielfoto siehst, dann schieben die Fahrer manchmal noch so das Vorderrad so nach vorne, damit das noch so einen halben Zentimeter eher und schneller über der Ziellinie ist als das Rad von dem Konkurrenten. Oder die Läufer, die dann noch so in der letzten Bewegung die Brust nach vorne strecken, um als Erste durch die Ziellinie durchzulaufen. So, davon redet Paulus. Setzt alles da rein, dieses Ziel zu erreichen. Setz alles da rein, Jesus kennenzulernen. Setz alles da rein, dieses Ziel zu erreichen. Und ich will dir heute Morgen sagen, wenn du schon lange gelaufen bist, und das kam auch vorhin in diesem prophetischen Wort zum Ausdruck, wenn du schon lange gelaufen bist, wenn du vielleicht gestrauchelt bist im Laufen, wenn du hingefallen bist, wenn du irgendwie gedacht hast, so jetzt kann ich das Rennen nicht mehr weiterlaufen, dann will ich dich ermutigen, steh wieder auf und lauf weiter. Steh wieder auf, egal was es war. Und wenn du die Wettkampfbahn verlassen hast, weil du vielleicht frustriert gewesen bist oder von mir aus auch zu bequem geworden bist, kann auch sein, ja, dann zieh die Laufschuhe wieder an und lauf weiter. Dann setz dich wieder aufs Fahrrad und fahr weiter. Und mach einfach weiter, damit du dieses Ziel erreichst, damit du Jesus ganz ergreifen kannst, damit du da ankommst, wo Jesus dich haben will. Jesus ist es wert. Jesus Christus, er ist unser Preis, er ist dein Gewinn und er steht am Rand der Strecke und feuert dich an. Ach was, er läuft mit dir, er sitzt mit dir auf dem Fahrrad und sagt, yes, gib alles, komm, tritt nochmal rein, du sollst am Ziel ankommen, ich bin mit dir, du bist nicht alleine. Das ist das, was Jesus uns heute sagt. Und dann beendet Paulus diesen Abschnitt und er sagt, hey, so viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Vollkommen, dieses Wort hier bedeutet erwachsen. Also wenn du reif bist, wenn du erwachsen bist, dann sei darauf bedacht. Dann halt das fest, dann denk darüber nach und sag nicht, ach ja, das lassen wir irgendwie alles sausen und ob ich ankomme oder nicht, ist nicht so schlimm und nicht so wichtig. Und wenn ihr in irgendetwas anderes denkt, so wird Gott euch auch dies offenbaren, sagt er. Das heißt, lass die Hauptsache sein und die anderen Sachen, die Kleinigkeiten, die kannst du weglassen. Das wird Gott uns irgendwie schon offenbaren, aber lass die Hauptsache die Hauptsache sein, geh Jesus nach, lauf diesen Lauf und renn das Rennen. Vers 16, nun wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. Mach weiter, bleib dran, lass nicht locker, hör nicht auf, geh vorwärts, du Gerechter, du Gerechte des Herrn. Amen. Amen. Amen.